Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Folge von Hörenswertes im Bistum Erfurt. In diesem Jahr beschäftigen wir uns in unserer Podcast-Reihe zur Fastenzeit mit dem Heiligen Jahr. Heute möchten wir uns diesem Thema aus einer biblischen Perspektive nähern und ich freue mich, hierzu Paula Greiner-Bär begrüßen zu dürfen, die einige von Ihnen vielleicht schon aus anderen Podcast-Folgen kennen und die wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur für Neues Testament an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt ist. Paula und ich sind Kolleginnen im echten Leben, deswegen duzen wir uns auch hier im Podcast und so sage ich erst einmal herzlich willkommen, liebe Paula.
Hallo Sophie.
Das Heilige Jahr wird ja auch als Jubeljahr bezeichnet und darin findet sich eine Verbindung zum Alten Testament erstmal. Kannst du uns darüber ein bisschen mehr erzählen, über diesen Begriff und wo er herkommt?
Ja, gerne. Also das genau Jubeljahr hast du ja schon angesprochen, was auch in unserem Sprachgebrauch mit dem Begriff Jubiläum relativ bekannt ist. Also in der lateinischen Bibelübersetzung des 4. Jahrhunderts, in der sogenannten Vulgata, die auf den Kirchenvater Hieronymus zurückgeht, wird dann Shenat Hayubel oder Shanat Hayubel als Annus Jubileus bezeichnet. Das klingt schon sehr nach unserem Jubeljahr, was auch als Jahr des Freudenschalls wiederum übersetzt wird. Also alles dreht sich immer so um Freude, Jubel, Erlass, alles Positive sozusagen. Und aus diesem Annus Jubileus leitet sich dann im Deutschen später das Jubeljahr ab.
Aus dem Hebräischen von Jobel oder Jovel, je nachdem, wie man das ausspricht, was so viel heißt wie Widder. Und die Widderhörner werden auch heute noch im Judentum klassischerweise als Blasinstrumente verwendet. Das sogenannte Schofarhorn dann, was zu verschiedenen jüdischen Festen, Festtagen auch geblasen wird. Und das sogenannte Jubeljahr oder auch Erlassjahr, das wäre ein anderer Begriff für dieses Jahr.
Das Erlassjahr beginnt eben mit einem feierlichen Schofarstoß, also mit diesem Blasen in das Schofarhorn, in das Witterhorn, am Versöhnungstag, also am Yom Kippur-Tag, um das Jahr eben der Gnade zu verkünden. Und Yom Kippur ist ja ein sehr strenger Fasten- und Ruhetag. Es ist der Versöhnungstag im Judentum, einer der höchsten Feiertage. Und dass gerade eben an diesem Feiertag das Erlassjahr oder das Jubeljahr beginnt, zeigt einfach auch nochmal die Bedeutung dieses Jahres und dessen, was damit eben auch verbunden ist für die Menschen.
Genau, und das Erlassjahr, was ich gerade schon erwähnt habe, hat seinen Ursprung im Buch Levitikus, im sogenannten Heiligkeitsgesetz, eben im dritten Buch der Bücher Mose. Und somit hat das Erlassjahr eben auch eine gesetzliche Grundlage für das Judentum. Es ist sozusagen geboten, alle 50 Jahre dieses Erlassjahr zu halten. Also alle 7 Jahre gibt es eine Art Sabbatjahr, ein Ruhejahr, wo eben auch die Felder dann nicht bestellt werden, wo die Felder brach liegen. Und alle 7 mal 7 Jahre oder eben dann im 50. Jahr sollte dieses Erlassjahr gehalten werden. Und damit zusammenhängen dann auch 3 zentrale Elemente, wenn ich sie mal so nennen darf. Das ist eben ein vollständiger Schuldenerlass. Deswegen auch dann der Begriff Erlassjahr. Das heißt, dass Menschen, die in finanzielle Not geraten sind, eben ihre Schulden erlassen bekommen. Oder wenn sie Schulden aufnehmen mussten, dass die dann nicht getilgt werden müssen. Der zweite Aspekt, der da in dieses Erlassjahr mit reinspielt, wäre dann, dass man Erbland zurückgibt. Also wenn Grundstücke verkauft oder verpfändet werden mussten, dass die eben an ihre ursprünglichen BesitzerInnen zurückgegeben werden. Also eine Art Bodenreform sozusagen. Und der dritte Punkt, der da mit reinspielt, ist dann auch die Freilassung der Sklaven. Wenn man in Schuldknechtschaft gekommen ist, oder eben die Israeliten, die sich aus Armut heraus eben in Schuldknechtschaft begeben mussten, dass die dann ohne eine Gegenleistung erbringen zu müssen, freigelassen wurden. Genau, und deshalb, es gibt verschiedene Begriffe, eben das Erlassjahr wegen des Schuldenerlasses oder auch wird es als Freijahr bezeichnet, weil eben die Schuldsklaven freigelassen wurden. Und genau dieses siebenjährliche Brachjahr oder Sabbatjahr eben als Zyklusgrundlage sozusagen und dann im 50. Jahr eben dieses große Freijahr sozusagen.
Also biblisch lässt sich das insofern begründen, als dass das Land eben nicht den Menschen gehört, sondern Gott selbst. Und also Gott ist der Landbesitzer, er gibt das Land den Menschen, das sie dann bewirtschaften können. Da haben wir eben auch in Levitikus 25 die Belegstelle, wo ja, Gott quasi sagt, denn mir gehört das Land, ihr seid nur Fremde und Heilbürger bei mir, also ihr seid diejenigen, denen ich das Land gebe und die das dann bewirtschaften sollen. Und genau das Ziel eben dieses Erlassjahres ist dann im Prinzip die Gleichheit und die soziale Gerechtigkeit wiederherzustellen, damit eben keine Familie auf Dauer nur verarmt ist oder auch besitzlos bleibt.
Das ist ja eigentlich ganz interessant, weil es beim Heiligen Jahr ja eher mehr um Sündenerlass und quasi um diese moralische Ebene geht, während es ja eben beim Erlassjahr eher mehr um soziale Gerechtigkeit und eben diese materielle Ebene zu gehen scheint. Und das finde ich einen ganz interessanten Aspekt, oder?
Ja, absolut. Also gerade jetzt auch mit Blick auf unsere heutige Gesellschaft geschaut, finde ich das ja absolut bereichernd und auch weit gedacht, dass man auf dieser sozialethischen Schiene eben versucht, Menschen, die in Not geraten sind, immer wieder auch die Möglichkeit zu geben, aus dieser Not herauszukommen oder dass eben in einem gewissen Abstand oder ja, in einem zeitlichen Rahmen dann auch mindestens einmal pro Generation quasi diese sozialökonomische Perspektive oder die eigene Sozialökonomie wiederhergestellt wird. Und ja, was dann natürlich auch eine gewisse Zukunftsperspektive eröffnet.
Ja, auch das, was du gerade gesagt hast mit dem einmal pro Generation, also natürlich hat das dann auch mit Zahlensymbolik zu tun, aber das ist natürlich auch ein sehr spannender Faktor, der da reinspielt. Und das hört sich ja alles sehr gut an und in den heutigen Zeiten auch so ein bisschen utopisch, würde ich sagen.
Ja, das stimmt.
Wie wahrscheinlich ist es denn, dass das also aus historischer Sicht wirklich passiert ist damals?
Also dadurch, dass es eben in der Tora steht und damit auch Gesetz ist, war es schon insofern geboten, dass man es eigentlich halten sollte. Aber wenn wir dann in die prophetischen Schriften reinschauen, da sehen wir auch relativ deutlich, dass sie eben an der Nicht-Einhaltung Kritik üben. Also das, glaube ich, kann man schon als historisch einigermaßen wahrscheinlich annehmen, dass eben dieses Erlassjahr oder eben auch das Jubeljahr nicht befolgt worden ist. Gerade dann von Machthabern und Königen. Da gibt es verschiedene Belege, auch in den alttestamentlichen Schriften, dass eben gegen göttliches Landrecht verstoßen wird oder dass zum Beispiel der Prophet Amos sehr scharfe Sozialkritik auch übt, gerade eben auch an Großgrundbesitzern. Und dass eben sowohl in Israel als auch Juda, also im Nord- und im Südreich, eben Könige sich freigewordenes Land einfach so auch angeeignet haben und eben oder dessen Verkauf auch erzwungen haben und eben nicht zurückgegeben haben. Das ändert sich dann so ein bisschen in der römischen Zeit. Da hält man sich dann doch, oder in der nachexilischen Zeit vor allen Dingen, scheint man sich mehr daran gehalten zu haben. Aber grundsätzlich ist diese gerechte Umverteilung, die ja eigentlich mit der Rückgabe und mit den Erlassjahren auch verbunden ist, ist nicht so konsequent durchgezogen worden, wahrscheinlich, wie es das Gesetz eigentlich vermuten lassen würde. Genau, und deshalb kommt es dann auch, oder das ist im Prophetenbuch Jesaja auch zu lesen, dass diese Erfüllung von dem Erlassjahr-Gesetz sozusagen, also was eben in Kapitel 25 vom Buch Levitikus vor allem zu lesen ist oder festgesetzt ist, dass diese Erfüllung erst in einer zukünftigen Weise erwartet wird von dem künftigen Messias. Und damit ist eben dieses Gesetz oder die Erfüllung des Gesetzes auch zunächst fester Bestandteil eher einer endzeitlichen Zukunftshoffnung oder Zukunftsperspektive geworden.
Du hast ja gerade schon den Bezug dann auf den Messias erwähnt und auch eine Kritik daran, wie bestimmte Gebote oder Regeln angewendet werden. Gibt es denn auch im Neuen Testament noch Bezüge auf dieses Erlassjahr?
Genau, da ist dann eher die Rede von einem Gnadenjahr. Der Sinn davon bleibt aber ähnlich. Wir haben zum Beispiel im Lukas-Evangelium im 4. Kapitel eine Stelle, wo Jesus dieses Gnadenjahr ankündigt und dabei eben auch den Propheten Jesaja zitiert, genau, wo er das Gnadenjahr des Herrn ausruft und dann auch diese Worte, diese Predigt, die er in der Synagoge hält, also auch eben in einem dezidiert jüdischen Kontext, die er dann beendet mit, heute hat sich eben das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, da bezieht er sich auf das Jesaja-Wort, hat sich erfüllt. Das heißt, man kann es eben so deuten, dass Jesus selbst sich auch als Erfüller dieses biblischen Erlassjahres sieht oder so verstanden werden kann. Und dass sich eben mit seinem Wirken dieses eigentlich durch die Tora gebotene Erlassjahr eben auch verwirklicht. Und dass das Gebot auch weiterhin Gültigkeit hat. Also es wird eben nicht aufgelöst oder verschwindet, sondern durch die Interpretation Jesu wird es eigentlich nochmal wichtiger. Weil wir von Jesus eben dann auch weiter denken oder weiter schauen, können wir auch in der Apostelgeschichte Anklänge von diesem Gnadenjahr beziehungsweise auch von diesem Lastenausgleich, sage ich mal, sehen. Also dass diese erste christliche Gemeinde oder die frühchristlichen Gemeinden generell die Idee des Erlassjahrs auch praktisch umgesetzt haben, indem sie eben ja eine Art Gütergemeinschaft gebildet haben. Und dass es einen Ausgleich auch zwischen armen und reichen Gemeinden gab, dass man es wird manchmal gern mit dem Begriff des Liebeskommunismus in Verbindung gebracht, aber dass man eben ja aufeinander geschaut hat, Güter gerecht verteilt hat und diese soziale Bedingtheit der Tora-Gebote auch weiterhin auch in den frühchristlichen Gemeinden eben gelebt hat. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, dass das dann so auch weiterträgt. Und dass dieses biblische Erlassjahr auch eben in den ersten frühchristlichen Jahrhunderten und eigentlich ja auch bis heute, wenn man das so sehen will, eben als Idealmodell auch sozialer Gerechtigkeit gelebt wird.
Könntest du da für heute auch noch Beispiele nennen, wo das vielleicht, wo es noch Bezüge darauf gibt oder das noch eine Rolle spielt?
Genau, also seit den 90er Jahren, meine ich, bin ich mir nicht ganz sicher, aber das habe ich mal gehört, dass da verschiedene NGOs auch immer wieder die Initiative ergreifen, eben in Bezug auf dieses biblische Erlassjahr dann auch in hochverschuldeten Entwicklungsländern oder generell in Entwicklungsländern eben eine Art Schuldenerlass oder diese Güterverteilung, die gerechte Güterverteilung zu praktizieren. Das ist vielleicht eine Parallele, die man da ziehen könnte.
Das ist wirklich spannend, also dass das dann eben auch durch die Geschichte des Frühchristentums, aber doch auch heute noch so eine große Rolle spielt bei einem Begriff oder auch einem Konzept, das eben aus dem Alten Testament kommt. Das ist wirklich ein sehr interessanter Aspekt, den man auch am Anfang gar nicht so mit dem Heiligen Jahr verbinden würde. Insofern danke dafür schon mal, um dann wieder in die Gegenwart zu kommen. Das Leitwort des Heiligen Jahres, gibt es da in der Bibel irgendwie eine bestimmte Stelle oder einen bestimmten Aspekt, den du persönlich damit verbinden würdest?
Genau, das Leitwort ist ja Pilger der Hoffnung. Und für mich, also sind da zwei Aspekte drin. Zum einen die Pilgerschaft, die natürlich eine Grundhaltung, würde ich sagen, christlichen Lebens ist. Also dass der Glaubende, die Glaubende, der Mensch sein ganzes Leben eigentlich pilgernd ist, unterwegs ist, also als Pilgerweg hin zum Reich Gottes oder in der, ja, eigentlich jetzt auch schon im Reich Gottes unterwegs als Pilger, aber in diesem, man ist schon auf dem Weg, aber es ist noch nicht da. Für mich sehr viel gewichtiger in der aktuellen Welt und Zeit ist aber tatsächlich der Begriff Hoffnung. Also ich finde dahingehend das Motto auch
total passend gewählt. Und als ich das gehört habe, kam mir irgendwie sofort eine Stelle aus dem Römerbrief in den Sinn, die sehr eben diesen Hoffnungsaspekt auch stark macht. Also im 5. Kapitel heißt es da, die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde gehen, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Also, dass die Hoffnung im Neuen Testament mehr ist auch als nur eine vage Erwartung oder eine Art Zuversicht, sondern sie ist eine ja, gewisse durch den Geist geschenkte Gabe und ja, schon auch Zuversicht, aber die irgendwie nochmal ein anderes Fundament oder durch ein anderes Fundament getragen wird. Und ich glaube, ja, aktuell, und deswegen passt es vielleicht auch wirklich gut momentan in dieses heilige Jahr, dass man einfach die Hoffnung nicht verliert und dass diesen Hoffnungsaspekt wirklich stark macht.
Ja, das Bild ist auch einfach ein sehr, sehr schönes, finde ich, wenn es um Hoffnung geht. Und wir nehmen diese Folge einen Tag nach der Bundestagswahl auf. Insofern, da beunruhigen die Ergebnisse ja sicherlich auch viele Menschen. Insofern ist auch bei allen politischen Entwicklungen im Moment Hoffnung natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema.
Ja, und nicht nur in Deutschland, ja, weltweit auch. Und auch nicht nur auf die Weltpolitik, auch auf die kirchenpolitische Situation, glaube ich, kann man den Hoffnungsaspekt gar nicht groß genug machen.
Ganz genau. Und nachdem wir jetzt sehr viel über die Bibel gesprochen haben, würde ich dich gerne noch eine Sache fragen. Und zwar, du wirst nächsten Monat ja selber auch im Rahmen einer Exkursion nach Rom fahren. Wie sind da deine Erwartungen bezüglich des Heiligen Jahres? Was denkst du, erwartet dich da?
Ich glaube, mich wird eine sehr volle Stadt erwarten. Ich habe schon von anderen gehört, die jetzt in letzter Zeit in Rom waren, dass es viele Baustellen gibt, dass Rom sich schick macht für das Heilige Jahr oder schick gemacht hat, es aufpoliert worden ist. Ich glaube, es werden viele Menschen da sein, gerade jetzt im Zugehen auch auf Ostern. Nun ist auch der Papst schwer krank. Ich glaube, das wird auch nochmal viele Menschen irgendwie nach Rom ziehen. Ich bin gespannt, was passiert. Es ist auch nicht mein erster Besuch in Rom. Ich kenne Rom quasi nur voll. Und ich freue mich einfach drauf und bin wirklich gespannt, auch wie sich dieses heilige Jahr in der Stadt einfach präsentiert.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das wird sicher interessant. Und auch hinsichtlich der Gesundheit des Papstes ist natürlich Hoffnung im Moment ein großes Thema. Ja, liebe Paula, ich denke, dann sind wir nach diesem Streifzug durch die Bibel zum Thema Jubeljahr und Pilger der Hoffnung schon am Ende angekommen. Vielen, vielen Dank, dass du diese Hintergründe erläutert hast. Und wir freuen uns, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nächste Woche wieder zu einer neuen Folge unserer Fastenreihe einschalten.
Sie hörten Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.